Wüstewelle 96.6. Ihr hört das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde. Das bedeutet Gästestunde. Die Umwelt AG vom Ethnologischen Institut ist hier. Do Not Trash gehört dazu. Und im Studio sind erstmal Sani, Sophia und Lukas. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Die Umwelt AG am Ethnologischen Institut gibt es seit 2021, seit dem Sommersemester. Ihr habt jetzt ja ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Buckel und ihr könnt mal anfangen damit zu erzählen, euch vorzustellen und wie kam es eigentlich dazu, dass ihr die auch am Ethnologischen Institut, wo ich nicht unbedingt jetzt per se mit dieser Art von Aktivität gerechnet hätte, wie dass es da entstanden ist.
Genau, hallo auch von unserer Seite. Ich bin Sophia und bin seit am Anfang bei der Umwelt AG dabei. Das Ganze ist entstanden. Wir hatten im Winter davor eine Summer School im Winter mit Leuten aus Indien zusammen, wo es um Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung ging. Also was für Projekte gibt es in Tübingen, was für Projekte gibt es in Dehradun, das ist die Stadt in Indien. Und genau, dann haben wir uns gegenseitig von Problemen und von Lösungen erzählt, die es so gibt. Und dann hat sich da aus Indien Do Not Trash vorgestellt. Also es ist eine Gruppe, die es dort schon ganz lange gibt. Genau, und dann fanden Leo, Mel und ich, also zwei Freundinnen von mir und ich, fanden die Idee irgendwie so schön, dass sie das machen und dachten auch, wir wollen aus dieser Summer School was mitnehmen. Also wir wollen irgendwas mitnehmen, was wir hier dann auch wirklich umsetzen, damit wir von der Theorie in die Praxis kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch einfach auch die Initiative Do Not Trash gründen, hier in Tübingen. Und dann haben wir mit unserer Professorin, der Karin Polit, geredet und die fand es ganz arg toll, dass wir eben auch halt von dort was übernehmen, uns dann hier machen und wirklich ins Machen kommen und hat dann gesagt, dass wir eine AG an unserem Institut, am Anthropologischen Institut, gründen können. Genau, und so ist dann die Umwelt AG entstanden, dass man versucht, anthropologische Sachen mit Themen der Nachhaltigkeit zu verbinden und somit irgendwie auch einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.
Was habt ihr aus Indien mitbekommen? Was waren da für Themen und für Projekte von dort im Gespräch?
Da geht es ganz viel um Plastikreduzierung, dass man guckt, weniger Plastik zu nutzen, Sachen zu kaufen, sodass man Plastik spart, um den Müll zu reduzieren. Sie haben dort ganz starke Probleme mit Müllverschmutzung, worunter klar einmal das Stadtbild leidet, die Gesundheit leidet von Mensch und Tier, auch die Gesundheit von Ökosystemen leidet, also Wasser verschmutzt wird, Luft verschmutzt wird. Und genau so kam dann der Antrieb, eben zu gucken, was für Alternativen gibt's, was können wir nutzen, wo wir kein Plastik nutzen müssen. Genau, da machen sie dann verschiedene Kampagnen. Ein Ansatzpunkt von ihnen ist auch, dass man praktisch mit Familien arbeitet, also sie gehen in Schulen und reden dann mit Eltern, damit die Veränderungen in die Haushalte integrieren können, damit die Kinder mit einem anderen Weltbild aufwachsen und mit anderen Handlungsmethoden und das dann eben nachhaltig umsetzen können.
Wie hat sich die Gruppe dort gegründet gehabt? Was ist über deren Ursprung? Was weißt du darüber?
Das war am Anfang eine Forschungsgruppe, die, soweit ich weiß, zu biologischen Themen geforscht hat, was die Umweltzerstörung mit gesundheitlichen Themen macht. Also zum einen so ein Fokus, wo wird die menschliche Gesundheit eingeschränkt, zum Beispiel durch Mikroplastik. Und dann haben sie auch an Kühen, Kühe sind ja in Indien heilig, haben an Kühen ganz viel untersucht, wie Plastik praktisch von Tieren gegessen wird, in welchem Magen sich was ablagert und was für gesundheitliche Folgen das dann auch für die Tiere hat. Genau, und irgendwie aus diesen Forschungen heraus hat sich dann die soziale Initiative Do Not Trash gegründet, die inzwischen immer noch an der Uni angebunden sind, aber nicht ausschließlich, sondern auch einfach Aktivistinnen dort arbeiten und ja, mit Nachbarschaften was machen.
Hier wird ja immer wieder gern gesagt, auch ja, Umweltinitiativen, Umweltengagement, es muss man sich leisten können, ist eher was für, was weiß ich, die Bessergestellten auch. Wie sieht es in Indien aus, die Wahrnehmung davon auch?
Ich glaube, wir haben jetzt also explizit gar nicht um dieses Thema geredet. Was ich aber auf jeden Fall denke, dass man Dinge immer machen kann, ne? Und dafür braucht man kein Geld. Was mir direkt in den Kopf gekommen ist zum Beispiel, ist das Beispiel, was sie dort auch viel machen, ist Komposte errichten. Also zu gucken, dass man Essensreste nicht wegwirft, sondern einen eigenen Kompost im Garten errichtet, wodurch man Erde generieren kann. Mit dieser Erde, die kann man irgendwo hin tun und Sachen anpflanzen, wodurch man sein eigenes Essen generieren kann. Im Endeffekt kann man sogar also sparen, dadurch, dass man Handlungen verändert.
Was für eine Perspektive haben die Leute aus Indien auf euch jetzt gehabt? Wie war da der Austausch oder was hat die besonders interessiert auch?
Also ich glaube, wir waren beidseitig sehr interessiert, so was ist in den Städten los, um zu gucken, wo haben wir ähnliche Probleme, wo haben wir andere Probleme und um voneinander zu lernen, auch was wird schon gemacht. Von was die Leute dort, also innerhalb von dieser Summer School sehr begeistert waren, war unser Vortagsbäcker. Wir haben in Tübingen ja einen Vortagsbäcker, wo Backwaren vom Vortag verkauft werden und eben ganz viel ohne Plastik. Ne? Da ist das Brot, liegt einfach da und wird verkauft und in Papier eingewickelt. Und davon waren sie sehr begeistert, weil bei ihnen Brot meistens in Plastik verpackt ist. Und also wir hatten da so ein kleines Video gedreht. Das kann man auch auf YouTube angucken. Und genau über den Vortagsbäcker. Und da meinten sie auch, das würden sie gerne mitnehmen und irgendwie dann bei sich Bäckereien zeigen, um so einen Anreiz zu schaffen. Guckt mal, man kann Brot ohne Plastik verkaufen.
Und was ist Dehradun für eine Stadt?
Es ist ähnlich wie Tübingen. Es hat auch einen Fluss. Also genau wie Tübingen, geprägt vom Flusstal. Und dann ist es, von der Größe würde ich auch sagen, ungefähr so groß wie Tübingen. Hat viel Kultur und Geschichte geschrieben und ist so im Architekturbild der Stadt von verschiedenen Zeiten geprägt auch. Genau, wo man so ja die verschiedenen Einflüsse sieht, noch so die ursprünglicheren, dann aber auch die Stadtbebauung, die halt sehr stark vorgeht. Auch Flächen versiegelt, womit Menschen zu kämpfen haben.
Für Indien eher eine kleine Stadt, oder? Auch, ne?
Ja, ist auf jeden Fall auch eine Universitätsstadt. Ne? Genau, ganz ähnlich wie Tübingen.
Ja, Lukas, erzähl du mal, wie bist du zum Projekt gekommen? Und
Also ich bin Lukas. Ich wohne mit der Sophia, mit der Leo und der Mel zusammen. Wir sind quasi Mitbewohner und Freunde. Und ich habe das halt letztes Semester mitbekommen, wie sie das gegründet haben. Erstmal die Initiative Do Not Trash und dann die Umwelt AG entstanden ist und dann haben sie halt für ihr Seminar an der Uni Teilnehmer gesucht und ich habe einfach mal mitgemacht. Also ich fand es ein spannendes Thema, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit und was man verändern kann, interessiert mich sowieso und das Thema kam mir eigentlich ziemlich geläufig. Hat sich gut angefühlt und im Endeffekt waren wir dann gar nicht so arg viele, aber haben trotzdem coole Projekte umgesetzt. Da kann die Sani gleich noch ein bisschen was zu sagen vielleicht. Genau, und dann war ich einer von 6 Teilnehmern. Und jetzt dieses Semester sind die Mel und die Leo, die sind abgesprungen, weil die von der Ethnologie aus verreisen und ein Mobilitätssemester heißt das, machen. Und das heißt, es gab 2 freie Stellen für die Organisatorinnen. Und dann sind dann die Sani und ich eingesprungen. Und genau, das macht auch großen Spaß. Und ja, vor allem Anfang des Semesters hatten wir recht viel zu organisieren. Und jetzt am Ende des Semesters sind wir eher so im praktischen Bereich, wo wir auch den Gruppen selbst viel Verantwortung halt abgeben einfach.
Wie funktioniert die Organisation, wenn du sagst, gibt es feste Stellen oder feste Aufgabengebiete? Was ist da, wie verteilt ihr euch da?
Also wir sind halt genau einfach wir 3 Organisatorinnen. Wir haben am Anfang des Semesters haben wir Input-Vorträge ganz viel gemacht und ein bisschen theoretischen Anteil mit reingebracht, worüber wir dann diskutiert und geredet haben. Und jetzt, die restlichen, wir sind gerade 16 Teilnehmer plus uns, also quasi 13 plus 3. Und die anderen 13 sind quasi sehr aktiv an den Projekten. Wir haben gerade 5 Projekte am Laufen. Und die sind quasi auf diese 5 Projekte verteilt. Die sind aus der Gruppe einfach entstanden. Also wir haben halt jetzt überlegen müssen, so im Sinne von Corona und Winter, im Gegensatz zu letzten jetzt Sommersemester, das war wesentlich einfacher. Was können wir jetzt an diese Bedingungen anpassen? Welche Projekte können wir umsetzen? Und dementsprechend haben wir jetzt diese 5 Projekte. Genau, und das sind quasi die Projektleiter.
Und dieser Übergang von der Do Not Trash zur Umwelt AG, kannst du den nochmal ein bisschen beschreiben? War das einfach dann quasi ein formaler Schritt, um offiziell an der Uni anerkannt zu werden? Oder war das auch eine Diversifizierung nochmal eurer Aufgaben? Was hat es damit auf sich gehabt?
Sowohl als auch, würde ich sagen. In erster Linie ging es uns vor allem darum, eine Plattform zu nutzen, die eh schon da ist. So, weil die Uni gibt es, die Uni ist etabliert, an der Uni gibt es Studierende. Es gibt also Menschen, die mitmachen können. Und genau, das war ein Angebot, was uns unsere Professorin gemacht hat, dass wir das nutzen können, um direkt Menschen zu erreichen. Und dann haben wir das angenommen, um sozusagen als ersten Schritt Menschen zu erreichen, mit denen wir Projekte machen können. Ein Gedanke dabei ist auf jeden Fall auch der der Diversifizierung, dass man bei Do Not Trash auch mitmachen kann, wenn man nicht an der Uni ist. Und dass es aber einfach als Zusatz noch die Umwelt AG gibt, die in den Uni-Kontext eingebunden ist.
Also habt ihr auch Nicht-Studis dann bei Do Not Trash dabei?
noch nicht. Ich hoffe, ich komme noch welche.
Ja. Aber genau, und bei Projekten so waren schon, also wir haben letztes Jahr, genau, wird auch noch drüber erzählt, zum Beispiel ein Wald-Cleanup gemacht, da waren ziemlich viele Menschen da, die dann auch mitgeholfen haben und da waren, denke ich mal, auch Nicht-Studierende da, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder da sind wir dann in Kooperation gegangen mit dem Bauhof, um Müllzangen auszuleihen und ein Förster hat vorgesprochen.
Also es ist auf jeden Fall eine größere Freiheit, wenn man auch eine Untergruppe hat, die nicht an der Uni angesiedelt ist, weil Uni-Projekt ist immer so ein bisschen exklusiv auch, ja.
Genau, was glaube ich auch was ganz Besonderes noch ist an der Umwelt AG am Anthropologischen Institut, dass es die Verbindung und Schnittstelle mit der Anthropologie hat. Das ist jetzt bei Do Not Trash als allgemeine Initiative nicht zwanghaft so. Und ich würde sagen, es ist auch ein großer Gewinn, weil die Anthropologie viele interessante Perspektiven hat, aus denen man Thematiken der Umweltzerstörung, aber auch der Umweltbewegungen anschauen kann und das Ganze nochmal bereichern kann.
Inwiefern war das, habt ihr sowas, auch diese Sichtweise schon mal erlebt, auch in der universitären Lehre am ethnologischen Seminar? Ist Umwelt da auch vor der Umwelt AG auch schon ein Thema gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen ganzen Zweig in der Anthropologie, das Environment Anthropology, also Umweltanthropologie, der sich genau mit solchen Themen befasst. Es gibt auch schon seit ein paar Jahrzehnten Debatten über Natur und Kultur, was oft als Dichotomie dargestellt wird. Dann gibt es den Ansatz der Natur und Kulturen, wo man darüber hinauswächst und sagt, das ist verwoben miteinander. Und alles, also jede Kultur ist ein Teil der Natur und jede Natur, auch nicht menschlicher Natur, bildet Kulturen aus. Genau, so um wieder die Verbindung, sage ich mal, zwischen Umwelt und dem Menschen herzustellen. Dann haben sich da noch mehr, so genau, sind seit ein paar Jahrzehnten sind da viele, oder vielleicht auch schon länger, viele Diskussionen am Laufen und es hat sich verästelt. Ein anderer Zweig ist die Multispecies Anthropology, wo es darum geht zu gucken, es gibt viele Lebewesen auf unserem Planeten, die miteinander verflochten ist. Und der Mensch ist immer in Verbindungen mit vielen Lebewesen eingebunden und agiert aus diesen heraus. Da gibt es zum Beispiel eine ganz bekannte Studie von Anna Zing über einen Pilz. Und dann wird eben geguckt aus anthropologischer Perspektive, was macht dieser Pilz als Akteur? Wie handelt er? In was für Verflechtung ist der Mensch mit dem Pilz verwoben? Auf welchen unterschiedlichen Ebenen? Umweltebenen, also Ökologie, aber auch die Ökonomie. Auf was für wirtschaftliche Ebenen hat der Mensch und dieser Pilz und die Beziehung zwischen ihnen?
Der Pilz als Subjekt?
Ja, genau.
Als handelndes Subjekt fast schon,
ja.
Ne?
Ja,
abgefahren.
Darum geht es, den Menschen wieder ihre Handlungsfähigkeit zuzusprechen, den Lebewesen, genau so, dass alles handlungsfähig ist.
Und jetzt, wenn wir gerade dabei sind, was kam da raus, was ist das für ein Pilz dann?
Also, so wie ich das in Erinnerung habe, ist der Pilz, sag ich mal, geschichtlich ganz arg wichtig, weil er in den Kulturen, ich glaube, ist im Raum so Nordostasien, wo er angebaut wird, genau, geschichtlich genutzt wird und gesammelt wird und aber auch inzwischen auch für den globalen Markt genutzt wird. Also man ganz verschiedene Ebenen hat, wie der Mensch den Pilz sich nutzbar macht, schon immer gemacht hat und sich das auch diversifiziert, wo man dann in Themen wie die Globalisierung einbinden kann. Der Welthandel steigt und damit werden Produkte auch in einem größeren Rahmen verkauft. Dann sind Pilze auch noch sehr gute Bodenumwandler. Also nach Atomkraftwerkunfällen sind Ökosysteme oft nicht unbelebt, aber unbelebbar für viele Lebewesen, weil der Boden und alles vergiftet ist. Und Pilze haben die Fähigkeit, Radioaktivität umzusetzen und sind sozusagen ein Primärakteur in der Ausweitung von Leben. Also der Pilz schreitet voran und dem Pilz können ganz viele andere Lebewesen wieder folgen, weil dann der Wald wieder lebbar ist für mehrere Lebewesen.
Also der reinigt auch,
ja,
dann sozusagen. Spannend, super, also wirklich total abgefahren. Nochmal hier Begriffsklärung, wann benutzt man oder warum benutzt man mal Anthropologie, mal Ethnologie? Was ist der Unterschied?
Ich glaube vor allem persönliche Vorlieben. Ich persönlich mag Anthropologie lieber, weil Anthropo sich auf den Mensch bezieht, also das Subjekt. Und man guckt, in was für Verbindungen ist das Subjekt eingebunden, während Ethnologie sich auf das Wort Ethnie bezieht, also immer schon auf eine Gruppenzugehörigkeit. Und genau, ich mag Anthropologie mehr, weil es mehr Spielraum offen lässt, während Ethnologie irgendwie schon diese Gruppenzugehörigkeit ausdrückt.
Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, in welches, wo man hinguckt, ob man jetzt in Deutschland ist oder in Amerika. In Amerika zum Beispiel ist Anthropologie, da ist Ethnologie oder Kulturanthropologie nur ein Zweig davon. Und dann gibt es noch dazu irgendwie Archäologie und Linguistik und was war das dritte?
Ich glaube, ja, physische. Oder biologische.
Ja. Genau, physische Anthropologie. Also da wird das nochmal so untergliedert.
Also je nach internationaler Zugehörigkeit plus persönliche Vorlieben können da auch nochmal eine eigene Begrifflichkeit mit sich bringen. Aber offiziell heißt es, oder ist auch beides benutzbar? Die Uni benutzt beides.
Genau, in unserem Institut ist im Bachelor studieren wir Ethnologie, also formal auf dem Blatt Papier. Und im Master dann Social and Cultural Anthropology.
Da wird es dann Englisch alles auch.
Ja.
Also das Switch. Sunny. Dein Weg zur Umwelt AG, zu Do Not Trash, wie hat es bei dir angefangen?
Genau, ich glaube, bei mir ging es ziemlich ähnlich wie bei Lukas. Also ich habe dann einfach mitbekommen, dass es diese AG gibt. Und das war ja im letzten Frühling. Und ich habe dann, also damals habe ich schon so nach einem nachhaltigen Projekt gesucht oder ich wollte halt mich irgendwie engagieren, aber wusste nicht so ganz wie. Und ich hatte mir zuerst so über so eher größere Organisationen nachgedacht, aber die waren dann für mich ziemlich bürokratisch oder so ein bisschen, ja, und ich konnte da auch in den Plänen nicht so viel etwas verstehen wegen Sprachproblemen, aber genau, dann habe ich halt die Umwelt-AG gefunden und ich fand es halt cool, dass man da wirklich so konkrete Projekte gemacht hat und halt genau im letzten Semester haben dann, obwohl wir nur 6 Leute waren, haben wir schon 3 Projekte gemacht und da hatte ich schon das Gefühl, dass man halt selbst konkret etwas organisieren konnte und halt ja selbst einen Beitrag leisten konnte.
Wie bist du insgesamt zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit? Wie ist das bei dir entstanden?
Ich glaube, es ist einfach so ein langer Prozess. Also ich fand Nachhaltigkeit immer wichtig, aber ich glaube, als ich klein war, halt ja so ein bisschen, das war halt immer so schon damals in meinen Gedanken, aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt so engagiert und dann nach und nach habe ich vielleicht in meinem eigenen Leben so bisschen Veränderung gemacht oder ja zum Beispiel weniger Fleisch gegessen oder solche Sachen, aber dann zuerst war ich schon der Meinung, dass man halt individuell einen Beitrag leisten kann oder halt in dem eigenen Leben. Aber dann jetzt in den letzten Jahren habe ich immer mehr dieses Gefühl bekommen, dass man sich auch so ein bisschen ja politisch engagieren kann oder dass es vielleicht noch eine größere Veränderung macht oder ja.
Strahlkraft zu entwickeln, Einfluss auf andere auch zu nehmen. Mhm. Ihr habt angefangen und dann gleich ein Einführungsseminar selber quasi den Raum bekommen, ein Seminar zu abzuhalten von der Umwelt AG aus? Was waren da dann die Themen? Was kam da alles zur Sprache?
Letztes oder dieses Semester?
Ich glaube, wir sind noch in der chronologisch frühen letzten Semesterphase.
Ja, ich glaube, da hatten wir auch zuerst so kulturwissenschaftliche Theorien zum Thema, so ein bisschen in die Richtung Umweltethnologie und auch quasi die Verbindung zu Kolonialismus, zum Beispiel wie halt Kolonialismus immer noch einen Einfluss hat auf diese Ungleichheiten auf der Welt und wie man sich halt dann deswegen engagieren kann, auch was für einen Beitrag die Ethnologie oder Anthropologie leisten kann, zum Beispiel durch Wissen generieren oder sonst auch dokumentieren, was für Weisen es auf der Welt gibt, um für Nachhaltigkeit zu engagieren. Zum Beispiel, was machen andere Kulturen oder wie macht man das traditionell zum Beispiel, wie lebt man nachhaltig oder wie kann man zum Beispiel vorgehen, und das ist auch wichtig ist, dass es halt so lokale Lösungen gibt, weil globale Lösungen bringen manchmal nicht so wirklich etwas, wenn es einfach, vielleicht passt es einfach nicht zum lokalen Kontext, und das ist auch der Grund für die Umwelt AG oder für die Do Not Trash Tübingen, dass man sich wirklich so sich lokal engagiert und nach so regionalen Lösungen sucht.
Das habt ihr alles euch selbst erarbeitet. Wie war dann da die Verantwortlichkeit für die Seminarinhalte? War das gemeinschaftlich? Hat es jemand vorbereitet?
Genau, ich glaube, im letzten Semester waren das ja Sophia, Mel und Leo. Und die haben dann alles vorbereitet, zum Beispiel die Texte, und dann haben wir die halt als Pflichtlektüren gelesen und dann haben wir halt darüber diskutiert. Und genau am Anfang ging es schon eher mehr um Theorie, und dann erst danach haben wir dann wirklich mit den Projekten angefangen. Zum Beispiel, die haben wir dann auch ganz gründlich geplant, Zeitpläne gemacht und uns überlegt, was wir machen wollen, wie wir das organisieren können, was brauchen wir, wo können wir die organisieren. Und ja, dann waren wir halt so in drei Gruppen, immer zwei Leute zusammen. Und dann, genau, haben wir den halt geplant und am Ende dann durchgeführt. Das war irgendwann im Juli, haben wir dann alle Projekte durchgeführt und dann noch danach so reflektiert.
Projektmanagement, quasi dann auch noch von der Theorie in die Praxis zu kommen. Nochmal letztes formales Ding. Habt ihr da eigentlich dann auch, gibt es da Credits dann von der Uni aus? Würdet ihr damit, haben sie euch das auch? Und gab es auch Honorar für die Seminarleitung sogar? Alles auch, ja. Also die haben euch Ressourcen zur Verfügung gestellt, ja.
Ja, genau. Also wir quasi als Studis oder als einfach Teilnehmende bekommen immer 3 EZTS. Und dann die Orga-Gruppe bekommt, glaube ich, 6 EZTS. Oder jetzt haben wir das auch als kleiner Hiwi-Top gemacht. Ja.
Also auch nicht ohne. Ne? Dann also auch nochmal Anreize für sowas, auch wenn ich die intrinsische Motivation, glaube ich, höher einschätzen würde.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist uns auch wichtig. Klar, es gibt irgendwie Punkte und man wird da entschädigt mit Punkten. Aber im Grunde genommen sind wir Idealisten in irgendeinem, auf eine Weise, und wollen einfach was verändern, und vor allem ist uns halt wirklich dieser praktische Teil dann irgendwann sehr wichtig gewesen. Mhm. Der Theorieanteil ist auch klar wichtig, eine Einführung, erstmal ein bisschen debattieren, ein bisschen reden, in die Thematik reinkommen, aber vor allem dann halt in die Praxis kommen und wirklich etwas tun. Mhm. Und nicht nur reden. Also.
Ja, stimmt. Und dieses Semester haben wir auch den Anteil der Theorie ein bisschen reduziert. Dann haben wir auch weniger Texte mit einbezogen oder auch kürzere, zum Beispiel einen Zeitungsartikel und so, dass es dann nicht zu theoriebelastet wird. Ja.
Dann schauen wir uns die Projekte an vom letzten Semester, die 3 Projektgruppen. Welche habt ihr da gehabt?
Genau, da letztes Semester haben wir uns eher mit so Veranstaltungen beschäftigt, oder wir haben dann auch so 2 Veranstaltungen organisiert und dann noch ein privates Projekt. Das private Projekt war von Lukas. Er hat eine Wormbox gebaut, also einen eigenen Kompost.
So ein bisschen angelehnt an die Do Not Trash in Dehradun, die machen das ja auch, solche Kompostierungen und Wurmboxen und so weiter. Genau.
Genau, das war halt dein eher persönlicher Projekt, den du halt schon seit einer Zeit lang schon organisieren wolltest. Ja. Oder durchführen wolltest. Und dann, ich zum Beispiel habe einen Kleidertausch organisiert. Das war zusammen mit Mel. Dann haben wir das auch ja geplant. Und zuerst haben wir zum Beispiel lange überlegt, wo wir das überhaupt organisieren dürfen. Und dann am Ende haben wir das in der Schelling, also in dem alternativen Wohnprojekt, organisiert. Und das war ganz erfolgreich. Also auch trotz Corona waren schon, glaube ich, 50 Leute insgesamt da. Und konnten dann halt so ja, Kleider mitbringen und welche dann auch mitnehmen. Und in der Schelling gibt es ja auch den Umsonstladen mit den Kleidern. Also da konnten wir dann auch schon auch am Anfang schon Kleider dabei haben. Also dass die jetzt auch die ersten Leute Kleider mitnehmen konnten.
50 Leute, die alle auch was mitgebracht haben und was mitgenommen haben.
Oh, ja, ja. So. Genau.
Und was war dann, wie war das Angebot? Kannst du so mal so von auch Schuhe, nur Kleider oder welche ja, Art, Männer, Frauen gemischt?
Ja, ich glaube, es gab schon alles. Ich glaube, schon eher Frauenkleider, denke ich, oder normalerweise ist es, glaube ich, so bei Secondhand, dass es meistens Frauenkleider gibt, aber ich glaube, Schuhe gab es auch und vor allem halt so Pullis. Ich habe auch einen schönen Pulli gefunden. Dann gab es aber auch so ein bisschen auch andere Sachen. Ich glaube, es gab auch ein paar Kissen und sonst irgendwie so, ja, so eine Box von, ja, nicht unbedingt nur Kleider.
Und Kindersachen gab es auch noch. Mhm. Und was wir noch eingerichtet hatten, was so ein bisschen besonders war, eine Nähstation, damit Leute auch irgendwie kaputte Sachen vorbeibringen können und reparieren können. So eine Nähmaschine mit Stoffhetzen und so hatten wir dann da stehen.
Mhm. Stimmt.
Wurde die auch genutzt?
Ich ja, glaub, nur von aber, uns. Ja.
Wir haben T-Shirts Elena, gemacht.
Ja, glaube ich. Elena stand auch mal noch da. Noch eine Mitbewohnerin der Schelling. Mhm. Und ich habe sonst, genau, Sunny, Leo ja. und ich haben genäht.
Wie wild genäht.
Stimmt, und Lukas hat ja auch noch Chai gekocht. Und
ja, es gab einen großen Topf genau. Chai. Genau,
und dann, das war, dann kam es dann auch ein bisschen zum Austausch mit den Leuten. Also es war dann nicht nur ja, Kleider mitbringen und mitnehmen und dann tschüss, sondern man hat dann auch wirklich miteinander gequatscht und auch über Nachhaltigkeit und sonst. Also das war auch so ein bisschen ja soziales Projekt. Oder ja.
Ein Happening. Mhm. Und war am Ende dann weniger da? Oder was habt ihr mit dem was gemacht, was dann übrig blieb? Ging das dann in den Umsonstladen? Oder?
Genau, die gingen dann zurück in den Umsonstladen. Das, da hatten wir auch Glück, weil sonst ja, wüssten wir nicht so ganz, was man damit machen kann.
Und wenn es um Tauschen geht, dann ist ja aber eher dieselbe Menge am Ende da wie am Anfang, wenn alle tauschen. Aber man kann ja auch einfach nur kommen und mitnehmen.
Ja, aber es war eher andersrum, oder? Dass Leute Zeug gebracht haben. Und es war am Ende mehr da als am Anfang.
Ja, ich glaube auch.
Der Umsonstladen in der Schelling, der ist übergelaufen danach. Also, ja.
Habt ihr da irgendwelche Qualitätskriterien festgelegt? Ja, kaputte Sachen nur für sich selber nähen, aber nicht ne, kaputte Sachen entsorgen oder so? Da muss man ja. Ist das eine Gefahr oder war das bei euch da? Kamen da schon nur gute Sachen?
Ich glaube, wir haben uns dann nicht so viel drüber nachgedacht. Also schon, ich glaube, wir haben ja schon geschrieben, dass die halt sauber sein sollen. Und zum Beispiel mein Pulli war auch so ein kleines bisschen kaputt, aber das kann man auch selbst reparieren. Also so schlimm ist es auch gar nicht. Und ich denke, schon alle hatten eine gute Qualität. Also es gab jetzt keine völlig schmutzige oder kaputten Kleider dabei.
Eine erfolgreiche Kleidertauschparty war Teil der Umwelt-AG. Dann, Lukas, erzähl doch nochmal was über die Wurmbox.
Ja, wir haben sogar dieses Jahr ein weiteres Wurmbox-Projekt, das eine von fünf. Ja, Wurmboxen sind eine großartige Möglichkeit, zu seine Bioabfälle selbst umzuwerten. Also statt sie einfach nur wegzuwerfen, in die Biotonne zu packen, wo man gar nicht so richtig weiß, wo das eigentlich dann im Endeffekt landet oder mit was das alles zusammen landet, sondern dann einfach, man hat bei sich zu Hause, meistens in Australien ist das eine richtig große Sache, da hat das, haben das sehr, sehr viele Haushalte bei sich drin in der Küche, eine Box stehen, wo einfach ein bisschen Erde drin ist, massenweise Würmer und man halt die Bioabfälle da reinmacht und das wird halt immer wieder zersetzt. Und somit wird dauerhaft neuer Humus produziert, die Küchenabfälle werden quasi auf eine sinnvolle Weise umgewandelt. Zusätzlich hat man sehr coole Haustiere, also man hat halt Würmer bei sich zu Hause, das ist schon irgendwie eine, also das ist schön zu beobachten, wie sie da drin so rumkräuchen und fleuchen. Und Genau, mit der Erde kann man dann natürlich wieder Hochbeete bauen oder befüllen oder andere Beete oder Blumentöpfe oder was weiß ich. Und man kann auch, das macht gerade dieses Semester die Ursula so, die auch eine Wurmbox baut, die macht es noch ein bisschen ausgefeilter als ich. Die wird noch ein weiteres Fach unten reinmachen, sodass, weil man muss das auch ein bisschen feucht halten. Und die Feuchtigkeit, die absickert, ist extrem guter Dünger. Also man hat eben dann nicht nur den Humus, sondern hat man unten noch dieses braune, diese braune Flüssigkeit mit absolut hochprozentigen Dünger, was halt die Pflanzen lieben. Genau.
Wie groß muss die sein? Wie sind die praktischen Dinge? Ist es dann aus Holz oder?
Genau, es ist aus Holz. Es muss unbeschichtet sein, damit die Würmer da drin atmen können. Es muss ein paar Luftschlitze haben, auch für die Atmung, damit es nicht gärt. Ne? Das riecht man dann, muss man ein bisschen dran riechen, ob das gerade gärt oder nicht. Und,
ja, wie sieht's aus mit der Geruchsbelästigung? Mein Kompost, der im Sommer lockt die Fruchtfliegen an, aber Würmer habe ich noch nicht gesehen.
Nee, gar nicht. Tatsächlich stinkt es gar nicht. Es riecht nach eigentlich fast waldigem Boden. Also es riecht wirklich gut. Es ist kein Gestank und nichts. Also da muss man sich keine Gedanken drum machen, wenn man das auch bei sich drin haben will. Ich hatte es draußen, weil es war ja Sommer. Aber genau, die Ursula macht es jetzt im Winter. Die wird es wohl reinstellen. Und wir haben zwei verschiedene Arten, wie wir das jetzt gebaut haben. Also ich habe ich habe eine Box gebaut und in der Mitte eine Trennwand, die Löcher hatte, wo die Würmer durch können. Und dann befüllt man immer die eine Seite, dann macht man da seine Kompostabfälle rein. Die Würmer gehen da rein, wo das Essen ist, wird umgewandelt und sobald das voll ist, fängt man an, die andere Seite halt die Abfälle reinzumachen. Und die Würmer werden automatisch da reinwechseln, weil sie wollen halt dahin, wo es das Essen gibt. Und so kann man dann immer zum Beispiel auf der anderen Seite halt dann die Erde rausholen, ohne dass man die Würmer alle einzeln wegpicken muss oder genau.
Wie lange braucht diese Umwandlung vom Kompost? Und na, ich würde mal sagen, Zitrusschalen und sowas dürfen nicht rein. Was gibt es so
genau,
an Regeln, was rein darf und was nicht?
Also nichts Gekochtes, nichts Tierisches und genau keine Zitrusfrüchte. Das ist so die Regel. Und es dauert schon eigentlich eine ganze Weile. Es kommt natürlich darauf an, wie groß die Box ist. Aber es ist jetzt nicht von ein oder zwei Wochen die Rede. Und auch nicht von drei oder vier, also es zieht sich schon über ein paar Monate. Und es kommt natürlich darauf an, wie viele Würmer man hat und wie eingelebt die auch schon sind. Wenn die sich richtig zu Hause fühlen, dann geht es bestimmt schneller.
Also wenn eine vierköpfige WG produziert aber mehr Bioabfall wahrscheinlich, als die dann verarbeiten können.
Genau, man darf sie auch nicht überfüttern. Mhm. Also man muss darauf achten, dass sie das auch essen und ja.
Und man muss vorher ein bisschen Erde reinmachen auch?
Genau, man packt unten ein bisschen Pappe rein und da werden die kleine Löcher reinmachen und da drin wohnen sie quasi und davon ernähren sie sich auch. Also feuchte Pappe und dann ein bisschen Erde drauf und dann die Würmer rein, noch ein bisschen Erde drauf und dann halt die Bioabfälle.
Und wo hast du die Würmer her?
Die habe ich einfach aus dem Internet gekauft. Und dann kam irgendwann zu mir ein großes Paket mit einem Kilo Würmer, 800 Würmer. Und das 800. War schon witzig.
800? Ja, so viele haben da dann gelebt und da haben die sich auch noch vermehrt.
Ja, ja, wir haben ihn überlegt, ihnen allen einzelnen Namen zu geben, aber haben wir dann nicht gemacht.
Das sind so diese normalen Regenwürmer.
Im Grunde genommen schon, ist oftmals ein Mix und es gibt noch so eine chinesische Art von Würmern, die ist nicht invasiv oder so, die ist ein bisschen kleiner und die zersetzt nochmal ein bisschen schneller. Genau.
Und was hast du dann mit deinem Humus gemacht?
Bisher noch nichts. Ja, noch
du nichts. Sammelst den oder?
Gerade schon, ja.
Kannst Humus verkaufen. Dann also Wurmbox, Kleidertausch,
genau,
Party und drittes Projekt aus dem letzten Semester.
Genau, dann gab es noch eine Wald-Clean-Up-Aktion oder so. Also da waren wir halt einen Nachmittag im Wald und haben dann auch Leute eingeladen oder so, mit denen wir dann zusammen den Wald oder im Wald Müll gesammelt haben. Da war auch der Förster, der dann halt uns ein bisschen über den Wald erzählt hat. Und ja, dann sind wir halt losgelaufen und das war im französischen Viertel. Und zuerst hatte man das Gefühl, dass es doch nicht so viel Müll gibt, aber irgendwie schon in den Feuerstellen oder so, am Lagerfeuer gab es schon ziemlich viel, auch besonders Glasscherben und sonstiges Müll, Plastik und auch sonst gab es auch manchmal so größere Sachen wie Plastiktüten und so im Wald. Und dann am Ende haben wir dann auch noch ein Lagerfeuer angezündet und dann haben dort so ein bisschen gechillt. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Anteil von unserer AG oder von den Aktionen, dass die auch Spaß machen und dass man auch zum Austausch kommt und ja, dass jetzt nicht nur um, ja, keine Ahnung, Wald-Clean-up geht und dann gehen alle nach Hause, sondern dass man dann auch danach ein bisschen Spaß haben kann.
Wie viel kamen zusammen?
Ich glaube, circa 20 Leute waren wir insgesamt.
An Müll?
Ach so. Oh, das waren schon mehrere Säcke. Also ich weiß jetzt nicht mehr, aber wir haben dann am Ende so ein Bild gemacht und das waren bestimmt schon 5 bis 10 volle Müllsäcke oder sogar mehr.
Und das Waldstück habt ihr ja euch wie ausgewählt, gesagt?
Ich glaube einfach, weil das halt in der Nähe war und genau. Da mussten wir, glaube ich, auch um Erlaubnis fragen, dass wir überhaupt Müll sammeln dürfen. Oder
absurd.
Ja. Ja, oder nicht unbedingt um Erlaubnis, aber dass wir halt einfach so Bescheid sagen, dass wir dort so eine Aktion machen.
Bei
ja.
wem? Beim Förster dann oder Forstamt oder wer war da zuständig?
Genau, da hat einer aus unserer Gruppe, der Pepe, hat mit dem Förster geredet, der in so einem Forstamt irgendwie auch verflochten ist. Und also wir waren dann bei dem Wald über dem französischen Viertel, über der Wagenburg. Und da ist es auch ein bisschen kompliziert, weil der Wald von den Besitzern her gesplittet ist. Es gibt, glaube ich, einmal gehörte, ich weiß nicht mehr genau, wem er gehört, aber gehört irgendwie verschiedenen Parteien. Genau, und dann musste da nachgefragt werden und im Endeffekt war es dann aber okay. Der Förster hat sich auch sehr gefreut, klar, dass der Wald gesäubert wird.
Wäre komisch, wenn es anders wäre.
Ja.
Die Umwelt AG vom Anthropologischen Institut in Tübingen ist hier zu Gast heute im Lokalmagazin. Gleich kommt noch die Vera dazu. Wir hören kurz mal ein paar Takte Musik und reden dann weiter über die Projekte aus diesem Semester. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Zu Gast immer noch die Umwelt AG von Anthropologischen Seminar an der Uni, Do Not Trash Tübingen, Umwelt AG, eine Einheit mit vielen Leuten. Und jetzt ist die Vera hier bei uns dabei noch. Hallo Vera, stell dich doch bitte mal vor und auch deinen Weg zur Umwelt AG.
Hallo, ich bin Vera und ich bin jetzt im ersten Semester Ethnologie und Geografie an der Uni Tübingen. Und ich habe mir gleich vor dem Semester mal angeschaut, was es denn alles für Möglichkeiten noch außer dem generellen Modulplan gibt. Und da stand die Umwelt AG im Modulplan und ich dachte so, wow, cool, okay, das verbindet irgendwie super meine zwei Studienfächer, Ethnologie und Geografie. Und das bietet die Möglichkeit, konkret was zu tun und zu handeln. Und habe mich sofort dafür angemeldet. Und dann kamen Sani und Lukas noch in unsere Einführungsveranstaltung der Ethnologie. Und das hat mich noch mehr motiviert, da wirklich mitzumachen. Und ich habe es nicht bereut.
Ja, wie war dein Einstieg? Was war dein Eindruck? Was hast du als Erste so mitbekommen da?
Ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir so theoretisch eingestiegen sind, um einfach die Größe dieser Problematik oder die Größe der Thematik so kennenzulernen. Und wirklich zu sehen, dass es natürlich auf globaler und auf lokaler Ebene Handlungsbedarf gibt. Und ja, es war, ich fand es einen guten Einstieg. Also wir haben uns da auch mit so einem Action-Learning-Loop beschäftigt. Da ging es dann darum, dass man erstmal schaut, was gibt es denn so für Probleme konkret in unserem Umfeld? Was können wir tun, um diese Probleme zu lösen? Dann als nächstes kommt die Aktion und bei den Aktionen sind wir jetzt gerade eigentlich dran. Da spreche ich dann später wahrscheinlich noch über diese 5 Projekte, die wir gerade am Laufen haben. Und danach wird dann noch eine Reflexion folgen. Und das ist so ein Kreislauf, der eigentlich immer weitergehen kann. Und da, also dazu finde ich die Umwelt AG einfach extrem hilfreich, dass man diese Projekte nicht nur im privaten Umfeld mal so irgendwie startet oder vielleicht so ein Engagement bei einer sozialen oder Umweltorganisation macht, sondern auch diesen theoretischen Rahmen noch hat.
Ja, wir kommen direkt zur Action, würde ich sagen. Mhm. Na, die aktuellen Projekte aus diesem Semester der Umwelt AG. 5 Stück von letztes Semester 3, jetzt sind es schon 5. Was habt ihr am Laufen?
Genau, also da gibt es einmal einen saisonalen Kalender, der erstellt wird von einer Gruppe, in dem ist dann das saisonale Gemüse und Obst aufgeführt für jeden Monat. Und dazu gibt es noch Rezeptideen als Inspiration, damit man, was man mit diesem Gemüse und Obst dann auch gleich machen kann. Das ist ganz cool, die haben schon ein paar Rezepte vorgestellt, sieht echt ansprechend aus. Und das wird dann auf der Homepage der Umwelt AG, beziehungsweise der Do Not Trash Uni Tübingen, Entschuldigung, nicht Uni Tübingen, sondern Do Not Trash Tübingen veröffentlicht.
Was ist im Januar gerade angesagt?
Im Januar, also da müsste ich bin jetzt in der Gruppe nicht drin, aber da müsste sowas wie Kohlgemüse, das ist meistens lokal, und genau, Wurzelgemüse oder Dinge, die sich gut lagern können. Ja.
Also der Saisonkalender für das ganze Jahr.
Genau.
Mit Rezeptideen auch noch dabei. Ist quasi schon vollständig.
Die sind noch dran. Also ein paar Rezepte sind auf jeden Fall schon gekocht. Und die weiteren werden dann auch gekocht und dann wird das hochgeladen auf der Homepage.
Und später wird es noch eine App geben.
Genau.
Große Wahrscheinlichkeit, dass man das auf seinem Smartphone hat, im Supermarkt stehen kann und dann auf der App quasi nachgucken kann. Oh, was koche ich denn heute? Was ist denn diesen Monat so saisonal da?
Weil die Supermärkte sind ja irgendwie auch verlockend, weil sie immer alles im Angebot haben,
was eben nicht saisonal ist.
Ja.
Es sieht so aus, als wäre praktisch alles frisch und alles nah, aber der Transportweg dahinter ist oft halt gar nicht bekannt.
Aber es gibt eben auch Dinge, eben, die von hier sind und auch das ganze Jahr über auch essbar.
Ja. Genau.
Schönes Projekt. Nummer zwei.
Nummer zwei ist Sand.
Sand?
Das hört sich erstmal so Sand, okay. Aber einer aus unserer Gruppe, der Jona, der beschäftigt sich irgendwie schon länger mit Sand und interessiert sich da total dafür und will auch Aufmerksamkeit auf diese extrem wichtige Ressource lenken und Awareness dafür schaffen, wie wichtig denn Sand eigentlich ist und wie gefährlich für die Umwelt auch der Abbau von Sand sein kann. Ja.
Ja, was ist da? Weißt du ein bisschen was?
Also ich will jetzt gar nicht so vorweggreifen, weil da auch bald eine Radiosendung mit ihm kommen wird. Und zwar ist es, soweit ich weiß, am 3.2. um 14 Uhr, glaube ich.
Genau.
Und da wird Jona dann live über Sand sprechen.
Ganz kurz anreißen, warum?
Zum Beispiel eine Umweltgefahr ist einfach, dass Inseln verschwinden durch den massiven Sandabbau oder eben kleiner werden. Genau. So.
Weil Sand eben auch mit verschiedener Bautätigkeit immer im Beton drin ist. Ja.
Ist unglaublich, wird das benutzt für Fenster, für Beton und teilweise auch in Lebensmitteln als Aromastoffe ist das drin oder werden Stoffe aus dem Sand rausgenommen und so weiter. Aber genau, da gibt es dann noch die Sendung im großen Format drüber.
3.2. 14 Uhr, komplette Stunde über Sand.
Genau.
Projekt Nummer 3.
Nummer 3 ist die Wurmbox nochmal von Ursula. Die baut das nochmal ein bisschen anders als Lukas jetzt letztes Semester und hat sogar 3 Etagen, damit sie das dann auswechseln kann und dann auch noch mehr Kompost dann produzieren kann. Und sie wird dann auch den Flüssigdünger, der dort rausfließt, nutzen wollen. Genau, also Ursula beschäftigt sich viel mit Gartenanbau und wird es daher gut einsetzen können, glaube ich. Und vor ein paar Tagen kamen ihre Würmer an. Also sie hat mir ein Foto geschickt. Das sieht echt cool aus.
Gibt es da eigentlich dann auch einen Bauplan dafür?
Es gibt verschiedene...
Zum Nachbauen oder?
Ich denke, im Internet hat sie das gefunden. Also sie hat sich da inspirieren lassen von verschiedenen YouTube-Videos, Internetseiten. Hat es dann aber ein bisschen angepasst an das, was sie eh schon da hatte. Also sie hat irgendwie so ein paar Boxen schon da, Holzboxen. Und die hat sie dann zusammengebaut, nochmal ein bisschen verändert. Und wird da jetzt dann noch eine Metallschale unten reinstellen, damit der Flüssigdünger dort abfließen kann. Genau.
Wurmhochhaus.
Ja.
Schon. Und Projekt Nummer 4.
Da gibt es noch die Patchwork-Decke von Johanna. Also sie will Patchwork-Decken aus alten Klamotten schneidern. Sie hat auch schon eine gemacht, das sieht so cool aus. Also wirklich. Ja. Sie hat praktisch dann aus alten Pullis von ihren Brüdern, war das jetzt, glaube ich, und Hosen auch, Rechtecke geschnitten und die dann zusammengenäht. Und es ist ein Kunstwerk geworden eigentlich und eine echt warme Decke auch. Und das Besondere an dem Projekt ist noch, dass die soziale Komponente mit reinkommt. Sie will dann diese Decken nämlich an Obdachlose spenden und denen so gerade jetzt in der kalten Jahreszeit dann warme Decken geben. Und dafür wird sie bald Boxen in Tübingen aufstellen, vor allem in der Südstadt, wo Menschen dann ihre alten Klamotten, die vielleicht ein kleines Loch haben irgendwo oder irgendwie einen kleinen Fleck und die einfach nicht mehr verwendet werden können oder nicht mehr verwendet, also die man nicht mehr verwenden will, um sie anzuziehen, reintun können und dann können aus diesen Ressourcen wieder Decken entstehen. Und das finde ich eigentlich einen echt coolen Ansatz, weil man dann einfach Stoffe wieder als Ressource sieht und nicht als Müll.
Oder eben auch so einem Projekt zuführt und nicht im Kleidercontainer dann wieder, was ja auch kommerziell gehandelt wird, Altkleider. Also es gibt ja Möglichkeiten, die ja auch zu entsorgen und man denkt eigentlich, man tut was Gutes, aber oft, das ist ja auch ein fieser Markt.
Oftmals ein Geschäft draus gemacht, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch riesige Müllberge nur aus Kleidern, also es ist unglaublich. Und es ist eigentlich so eine schöne Möglichkeit, wir haben ja so viele Klamotten, wenn die einfach hier im Kreislauf bleiben würden. Und also es ist auch unabhängig davon. Wir haben jetzt keinen kommerziellen Gedanken dahinter, aber es ist auch ein cooles Geschäft.
Aber es ist auch viel Arbeit,
es
oder?
Es ist viel Arbeit.
Ja. Ja. Ja.
Also zuschneiden und dann zusammennähen. Mhm. Gibt es da eine spezielle Patchwork-Nähtechnik oder wie macht sie das?
Also sie hat uns ja schon ein bisschen gezeigt, wie sie das gemacht hat. Erstmal geht es darum, die Stoffe einfach in Quadrate zu schneiden. Ich glaube, sie hat 20 auf 20 gemacht. Und dann werden die Quadrate jeweils zusammengenäht in Reihen und dann praktisch verschiedene, mehrere Lagen. Ich glaube, sie hat jetzt zwei Lagen, die dann aufeinander genäht werden, damit die Decke wärmer wird. Sie überlegt noch, ob sie es irgendwie füttern kann vielleicht in Zukunft. Also das ist auf jeden Fall noch, da gibt es noch ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten, wo das Projekt noch hingehen kann.
Da gibt es quasi Vorder- und Rückseite und theoretisch kann man dann nochmal was zwischen rein machen.
Man könnte noch eine dritte Schicht reinbauen oder das irgendwie füttern. Zum Beispiel kam die Idee auch auf, dass man da ja menschliche Haare theoretisch reintun könnte und so dann diese Ressource auch noch nutzen könnte. Also das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen seltsam, aber es gibt ja auch jetzt mittlerweile schon so Projekte, die dann Hundehaare zum Beispiel verwenden. Und also ich denke, das ist alles möglich. Das ist auch wenn das für uns jetzt vielleicht noch ein bisschen seltsam wirkt.
Die Art von Stoffen ist da egal? Kann da alles dabei sein? Wolle, Baumwolle, Jeans? Oder?
An sich schon. Die sollten nur nicht zu dünn sein, weil sonst die Decke einfach nicht wärmend ist.
Projekt 4, die Patchwork-Decke und bald die Boxen, also in der Südstadt, wo man dann seine Sachen auch abgeben kann.
Genau, also schon mal Stoffe sammeln.
Projekt Nummer 5.
Genau, das Projekt Nummer 5, da bin ich auch dabei, ist das Rebox-Projekt. Und zwar haben wir einfach als Problem gesehen, dass es immer noch sehr viel Müll, der häufig nicht recycelbar ist, durch To-Go-Essen gibt. Und es gibt schon Alternativen. Also zum Beispiel gibt es da die Recircle. Da kann man für 10 Euro sich so eine Box dann, ein bisschen wie Recap eigentlich, dann eben eine Box holen, ausleihen. Und wenn man die dann wieder zurückgibt, kriegt man die 10 Euro wieder. Also es ist eigentlich auf lange Sicht sozusagen kostenlos, man muss nur kurz die 10 Euro investieren. Und es gibt auch ein anderes System, Vital, das ist ganz kostenlos, man braucht nur eine App dafür und dort wird dann der QR-Code eingescannt, man kann die Box mitnehmen und wenn man die wieder abgibt, dann wird es auf dem Konto verbucht, dass die Box wieder abgegeben ist. Das heißt, Alternativen gibt es schon, auch in Tübingen gibt es schon in einigen Restaurants, aber leider wird es häufig halt noch nicht so angenommen. Also entweder, weil es dann Menschen vielleicht zu kompliziert ist, diese App sich jetzt runterzuladen oder weil es auch gar nicht so ersichtlich ist. Also wir haben gesehen, dass es in manchen Restaurants schon steht, aber irgendwie dann doch nicht angeboten wird, weil es halt dann doch einfacher ist, schnell das einzupacken in Einwegverpackung. Und da dachten wir, wir wollen dagegen vorgehen oder was tun eben und wollen jetzt konkret KonsumentInnen darauf aufmerksam machen, dass es diese Alternativen gibt und dass sie diese auch verwenden können. Und ansonsten, genau. Ja.
Wie wollt ihr das machen?
Und das wollen wir auf Social Media machen. Also wir haben uns überlegt, dass wir Videos dazu drehen könnten und die dann verbreiten, so eine Art kleine Werbevideos vielleicht für Rebox oder für solche Mehrwegsysteme.
Arbeitet ihr da mit den Herstellern auch zusammen oder
ist das nee, bisher unabhängig? Nicht. Also wir haben sie mal angeschrieben, aber wir wollen das eigentlich unabhängig machen. Wir wollen praktisch nicht als Vertretung von einer Firma oder von einer Organisation dastehen, sondern mehr für die Sache eintreten.
Ist das trotz der Verpackungssteuer jetzt hier noch nötig?
Genau, das ist ein interessantes Thema. Eigentlich würde man denken, vielleicht nicht, aber ich glaube, dass im Einzelfall dann viele einfach trotzdem halt die 50 Cent zahlen, weil es so schnell geht, dieser Kaufprozess, dass man da dann gar nicht drüber nachdenkt und dann einfach die 50 Cent zahlt, weil man es vielleicht auch gar nicht weiß, dass es die Alternativen gibt. Und ich glaube, gerade jetzt, wo Restaurants dann umstellen auf solche Mehrwegsysteme, ist es wichtig, auch den Restaurants zu zeigen, dass von KonsumentInnenseite ein gutes Feedback kommt und dass es auch angenommen wird.
Bewusstsein zu schärfen und auch nicht nur durch Druck und Zwang, sondern eben durch Information und Bildung.
Genau.
Und das am besten halt, dass ein Hype entsteht.
Ja.
Viral gehen.
Ja, viral gehen. Das soll cool sein.
Ja. Genau.
Hol dir eine Rebox.
Yes.
Rebox ist kein Markenname, sondern ist euer Projektname.
Genau, ja.
Angelehnt aber an deren Konzepte. Spitzenmäßig, hey, ich fühle mich informiert, inspiriert von euren Aktivitäten. Ich danke euch für diese vielen Informationen und wünsche euch mit allem viel Erfolg weiterhin und viele Teilnehmende und noch lange Zeit hier. hier Umwelt AG und Do Not Trash.